Es ist ganz schön aufregend, die Welt auf den eigenen kleinen Füßen zu entdecken. Mein Sohn Peanut liebt die vielen Abenteuer im Kindergarten. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass der Kleine in hochwertigen Schuhen die Welt entdeckt.
Deshalb freuen wir uns, dir unseren Unterstützer Elefanten vorzustellen. Die Kinderschuhe werden schon seit über 90 Jahren produziert und stehen für frisches Design und hochwertige Materialien.
Ich mag ja die Schuhe von Elefanten so gerne, weil sie zum Spielen im Kindergarten so praktisch sind. Die Schuhe bestehen aus hochwertigem Leder oder einem atmungsaktiven Textilgewebe und die Sohle aus Gummi ist robust. Da rutscht der Kleine beim Rennen auch nicht so schnell aus.
Im Elefanten-Online-Shop gibt es ein großes Sortiment an Schuhen und Kleidung. Und weil jeder Kinderfuß anders ist, gibt es die Elefantenschuhe auch in verschiedenen Größen und Weiten.
Klicke jetzt ganz einfach auf elefanten.de und spare mit unserem Code PODCAST20, zusammengeschrieben, 20%. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß jetzt auch mit dem Mama-Talk.
Ja, normalerweise lachen und scherzen wir beide ja für unser Leben gerne.
Ja.
Das machen wir auch hier im Podcast. Heute haben wir uns aber ein sehr schweres Thema vorgenommen.
Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
Ja, weil wir glauben, dass es ein wichtiges Thema ist. Kinder, die leiden. Kinder mit Depressionen, Kinder vielleicht sogar mit Selbstmordgedanken.
Und deswegen möchten wir an dieser Stelle ganz ausdrücklich warnen, man nennt das ja heutzutage ganz neumodern Triggerwarnung, wenn das Themen sind, die euch nicht gut tun, dann sind wir überhaupt gar nicht böse, wenn ihr uns heute mal nicht hört. In zwei Wochen sind wir ja auch wieder da. Mhm. Und dann setzt ihr diese Folge einfach mal aus und freut euch auf in zwei Wochen.
So. Wir wollen heute klären, wie man Depressionen bei Kindern erkennt, vielleicht auch frühzeitig sogar, was man dagegen tun kann. Und wir haben eine Kinderärztin mit im Boot, die uns dabei unterstützen wird.
Also ich denke, dieses Thema gehört wirklich zu meinen Top 3 Themen, über die ich überhaupt gar nicht sprechen mag.
Das ist, weil wir mitten im Albtraum einer jeden Mama, eines jeden Papas sind.
Das Problem ist nur, wenn man nicht drüber spricht, ist das Problem nicht automatisch weg. Das ist immer sehr, sehr schade. Und mir ist schon klar, es gibt einen großen Unterschied, ob jemand den Gedanken ausspricht in jungen Jahren oder ob er es dann wirklich tut. Aber als Mama habe ich furchtbare Angst davor, dass ich diese Grenze irgendwie übersehe.
Ja. Wenn Kinder leiden, das ist die große Überschrift heute. Es bricht einem das Herz, wenn wir nur drüber nachdenken, wenn es die eigenen Kinder betrifft. Und trotzdem gibt es eben da draußen Kinder, die leiden. Und ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, so ein paar Zahlen zu nennen an der Stelle. Wir hatten das auch schon mal an anderer Stelle in einem anderen Podcast gemacht. Da waren wir nämlich auch schon erstaunt, dass 1-2% der Grundschulkinder schon depressive Züge oder Depressionen sogar haben können. Ja. Wenn wir weiter Richtung Teenageralter, Pubertät, Jugendliche gehen, sind das sogar 3-10% der 12- bis 17-Jährigen. Man muss dazu sagen, dass bei vielen nach 3 Monaten schon wieder eine Besserung eintritt. Dass das sowas wie eine Episode ist und dann wieder besser wird. Aber ich finde, das ist von den Zahlen her ist das schon ein ganzes Brett. Und ich habe dann tatsächlich, als ich danach recherchiert hatte, ich meine, das sind Zahlen, die willst du eigentlich gar nicht wissen, die willst du eigentlich gar nicht lesen. Trotzdem finde ich es wichtig, weil Augen verschließen, hast du auch schon gesagt, bringt ja auch nichts. Suizidgedanken. Jeder 5. Jugendliche hat sie mal gehabt. Es gibt sogar Kinder unter 10, die sie haben, aber die setzen sie eigentlich in der Regel nicht in die Tat um. Das machen dann eher die Jugendlichen. Und wenn wir jetzt von erfolgreichen, in Anführungsstrichen, es klingt so zynisch, Suizidversuchen sprechen, also von Selbstmorden bei Jugendlichen, da werden die 0- bis 19-Jährigen komplett zusammengefasst. Und das sind im Jahr immer um die 200. Das ist eine Zahl, die sogar relativ stabil war. Das ist der Zeitraum 2009 bis 2019, also ein recht großer Zeitraum. Und es ist mal knapp unter 200, mal knapp über 200, aber immer so um die Zahl. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da sind 200 Familien im Jahr, wo das Kind sich umbringt, da fehlen mir dann gerade kurz die Worte.
Ich habe letztens bei Instagram da folgt man ja dem einen oder anderen einen Aufruf gesehen für eine Spendenaktion und hatte nur gelesen, dass da eine Familie ihr Kind verloren hat. Hm. Und ich weiß nicht, das ist schon voyeuristisch, keine Frage, da einen weiter zu klicken und zu gucken, oh Gott, was ist denn da passiert? Hm. Und dann sehe ich dieses Bild und die Mama schreibt darunter, dass der Junge sich selbst das Leben genommen hat. Und alles, was vorher war, hier mal ein Geburtstagskuchen, hier mal so ein kleiner, ach Gott, heute ist so stressig, hier mal ein Eis, hier mal irgendwie Natur abfotografiert. Das war alles überschattet von diesem Moment. Und ich saß hier und ich kenne diese Frau nicht. Ich habe die noch nie getroffen. Ich weiß nicht, wie die lebt, wo die lebt, ja. Ich bin komplett in Tränen ausgebrochen, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als dass du bis eben ein völlig normales Leben führst.
Ja.
Und dein Kind, aus welchen Gründen auch immer, der Meinung ist, dass dieses Leben nicht lebenswert sei. Ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen.
Ich wollte die Geschichte eigentlich nicht erzählen, aber ich mache es jetzt doch, weil es sich gerade richtig anfühlt. Das ist 7 Jahre her, 7,5 sogar. Da habe ich einen Anruf bekommen von einem alten Schulfreund, mit dem ich damals so zu Abi-Zeiten richtig gut befreundet war. Und der sagte, pass auf, XY ist verschwunden. Das war mein bester Freund zu Schulzeiten. Wir hatten die letzten Jahre so ein bisschen den Kontakt verloren. Das war nur noch mal so ein Happy Birthday über Facebook, ne? Sowas halt. Aber den engen Kontakt hatten wir verloren, so weil das Leben dazwischen kam. Und ich sage, wieder ist verschwunden. Ja, der ist jetzt seit gestern weg und die Eltern machen sich wahnsinnige Sorgen. Und dann kam ein paar Stunden später schon der Anruf, sie haben ihn gefunden. Er hat sich umgebracht. Das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen, weil genau das, was du sagst, das war ein Einzelkind, der kommt aus einem völlig behüteten Elternhaus, aus einem liebenden Elternhaus. Und ich habe die ganze Zeit, das ist auch jetzt 7,5 Jahre später, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Ich verstehe es nicht. Ich habe es nicht gesehen. Er wird Depressionen gehabt haben. Es gibt auch Themen, ne, die im Nachhinein dann so hochkamen. Aber wie furchtbar muss das für die Eltern sein? Die haben da ein Kind gehegt und gepflegt und geliebt. Und das nimmt sich das Leben. Genau das, was du gesagt hast, das übersteigt da platzt mir der Kopf. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Das ist der Albtraum jeder Eltern. Und ich habe der Mama von diesem Jungen, oder junger Mann war er damals ja dann schon, als er sich das Leben genommen hat, ich habe der immer mal wieder Briefe geschrieben. Weil ich kannte die ja von früher, ne? So als Kind und Jugendliche kannte ich ja die Mama auch.
Na klar, man geht da hin und aus.
Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, sie hat ihr einziges Kind verloren. Und ich bin mittlerweile ja dann auch Mama eines einzelnen Kindes gewesen. Also verstehst du, ich habe da so eine ganz blöde Parallele, die ich gar nicht ziehen wollte. Aber ich habe mir so gedacht, mein Gott, wenn man mir mein einziges Kind nehmen würde, durch was auch immer, das wäre die Hölle. Und wir haben immer so einen ganz netten Austausch dann noch gehabt. Und die hat, ich kann jetzt nicht sagen, dass die das gut verkraftet hat. Ich glaube, sowas verkraftest du einfach nicht gut. Aber die hat irgendwann wieder funktioniert und die hat mit ihrem Mann, dann haben die auch, ich habe das gesehen, die haben irgendwann wieder Städtereisen und sowas gemacht, also am Leben teilgenommen und sich selber auch schöne Dinge irgendwie gegönnt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Eltern das verkraften sollen. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal so, auch wenn ich da überhaupt nicht drüber nachdenken möchte, ich glaube, es würde mir den Verstand nehmen. Mhm.
Die Fragen würden sich immer wieder, um denselben Punkt kreisen. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Wo habe ich nicht aufgepasst? Mhm. Warum konnte ich nicht helfen und verhindern? Mhm. Und diese Fragen sind völlig sinnlos, weil niemand kann dir diese Fragen beantworten und niemand kann dir diese Last abnehmen. Und genau das macht es so schlimm. Ja. Es gibt diese Erforschungen über Ursachen, über Auslöser. Ursachen, da heißt es dann Vernachlässigung, Misstrauen, ständige Kritik, Erziehung, die Ängste fördert, Leistungsdruck, gestörte Familienverhältnisse, Missbrauch. Ja, aber gibt auch Beispiele, da ist keiner dieser Punkte erfüllt.
Nee, ganz genau, wo du sagst, es ist eigentlich eine heile Welt gewesen. Und klar, irgendwas ist die Ursache, die ist irgendwo meistens sogar in der Kindheit ja vergraben. Ne? Und dann kann ein Auslöser kommen, der kann ganz banal sein. Es gibt eine Symptomliste. Es gibt eine Liste an Symptomen, wo man sagt, hey, wenn euer Kind das hat, ja, könnte sein, dass es depressive Züge oder auch Depressionen hat. Dazu gehören unter anderem, weil es ist eine lange Liste, Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall in der Schule, Zukunftsängste, Selbstkritik, Schlafstörungen, Isolation, also wollen nicht so rausgehen gerade, igeln sich ein bisschen ein, Schuldgefühle, Appetitlosigkeit kann das sein, auch so psychomatische Geschichten wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ja, bis eben hin zu Suizidgedanken, wo es dann relativ klar ist. Die anderen, die finde ich relativ random. Mhm. Also sag mir ein Kind, was noch nie Schlafstörungen hatte, ja, oder was noch nie mal am Tisch saß und keinen Appetit hatte. Mhm. Wie das jetzt mit den Symptomen und einer Depression bei Kindern und Jugendlichen zusammenkommt, ob immer die ganze Liste vorhanden sein muss, wie es sich damit verhält, das wollen wir heute ein bisschen abschreiten mit einer, die es wissen muss. Hallo Inka.
Hallo.
Hallo. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Also wir wissen, du bist Kinderärztin. Vielleicht sagst du einmal, weiß ich nicht, in ein paar Stichworten, wer du so bist im Leben.
Genau, also ich bin Kinderärztin, ich arbeite in so einer mittelgroßen Klinik und außerdem bin ich Mama von 3 Kindern und ja, viel mehr gibt es zu mir eigentlich nicht zu sagen, weil das sind schon 2 absolute Fulltime-Jobs.
Aber absolut.
Absolut, ja, dass du das unter einen Hut bekommst, dafür schon mal, wow, hast schon Orden verdient. Sabrina, du wolltest im Prinzip eigentlich mit der Nachricht von Inka an uns einsteigen, ne?
Ja, denn so ist das Ganze eigentlich mal entstanden. Das war im Juni, da hast du uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich bin Kinderärztin, wie ihr wisst, und mir brennt da was auf der Seele, was Corona aus unseren Kindern, speziell unseren Jugendlichen, macht. Gerade am Wochenende hatte ich Nachtschicht und in 2 Nächten habe ich 4 Kinder nach Suizidversuch behandelt. Ich schreibe das hier mit Tränen in den Augen, weil es so fürchterlich ist. Und ich saß hier und habe, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis ich überhaupt ansatzweise eine Antwort zusammengetextet hatte. Und habe gesagt, ja, das ist ein Thema, über das niemand spricht, aus guten Gründen, weil das so furchtbar, furchtbar, furchtbar ist. Aber es ist ein so furchtbar wichtiges Thema. Und deswegen haben wir dich ganz tapfer gefragt, ob du mit uns darüber sprechen würdest. Und du hast direkt ja gesagt.
Ja, es ist, das waren heftige 2 Nächte hintereinander. Und das war einfach, das war so ziemlich die Spitze des Eisberges, wo das irgendwie alles so ein bisschen über mich hereingebrochen ist, weil das natürlich extrem viele Jugendliche innerhalb von so kurzer Zeit einfach waren. Mhm. Aber da ist irgendwie so klar geworden, wie stark das zugenommen hat. Ich war wegen meinem 3. Kind in Elternzeit und war praktisch Beginn von Corona bis 2020 in Elternzeit und bin dann 2021 so zum Jahreswechsel überhaupt erst wieder eingestiegen und habe daher diesen Anstieg, diesen Zeichenanstieg, den es vorher schon gegeben haben muss, weil nichts verändert sich von heute nach morgen, gar nicht so richtig mitgekriegt in der Klinik und komme in diese Klinik und finde mich vor in was, wo ich früher einfach, das war nicht so. Da gab es das, ja, das gab es schon mal, die Jugendlichen, die sich da versucht haben, das Leben zu nehmen, die wir dann behandeln mussten. Aber was mir einfach in der Nacht aufgefallen ist, ich kann die Nummer von unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie auswendig und das konnte ich früher nicht. Und das ist einfach, es hat deutlich zugenommen und was es früher vielleicht 10-mal im Jahr gab, gibt es momentan, habe ich so das Gefühl, mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar häufiger. Und das ist einfach was, da spricht keiner drüber. Und dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt, weil ich irgendwie mein Gefühl mal mit Zahlen belegt haben wollte. Und bin dann über die wahnsinnig erschreckende Nachricht gestolpert, dass tatsächlich die Statistik sagt, die Suizide selber sind runtergegangen. Und da ist mir dann endgültig die Hutschnur geplatzt, weil natürlich, das glaube ich, dass die Statistik 20-30% Rückgang der Suizide vermerkt in allen Altersgruppen. schafft ja auch kaum mehr jemand, sich irgendwie heimlich um die Ecke zu bringen. Ist ja ständig jemand zu Hause. Aber die Versuche haben definitiv zugenommen von dem, was ich eben so sehe in der Klinik, gerade bei den Jugendlichen. Und das wird aber nirgendwo erfasst. Die Versuche gehen in keine Statistik ein.
Krass.
Und das hat mich einfach, es hat mich so wütend und verzweifelt gemacht, weil das, man lässt die Eltern damit auch völlig im Stich. Und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist ja nichts, was worauf man in irgendeiner Form vorbereitet wird. Ja? Du darfst dein Baby nicht schütteln, erzählt dir der Kinderarzt noch, wenn es ein guter ist, aber danach hört es auf. Und gerade mit den Jugendlichen, das ist einfach, das ist sowieso schon schwierig. Das ist auch insgesamt ein stigmatisiertes Thema, weil das natürlich nicht die Jugendlichen aus heiterem Himmel trifft, sondern das sind natürlich meistens vorbelastete Jugendliche. Und da ist ein großes, großes Stigma mit verbunden und ganz viel nicht hinsehen wollen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das macht die Situation für die Jugendlichen so wahnsinnig schwierig und im schlimmsten Fall eben tödlich.
Wenn ich einmal kurz nachfragen darf, also du hast meinetwegen Nachtdienst in der Klinik oder Spätdienst, wie auch immer, und dann kommt mit dem Rettungswagen ein Jugendlicher rein, der gerade einen Suizidversuch begangen hat, dann ist ja wahrscheinlich erstmal Notfallmedizin angesagt, ne? Also da geht es ja ganz, da geht es nur darum, das Leben jetzt erstmal zu retten.
Genau, wobei man sich das nicht so dramatisch, also da sind wir jetzt nicht im Emergency Room oder so, das ist meistens relativ banal. Das sind eben häufig sind Jugendliche, die irgendwas eingenommen haben in suizidaler Absicht, irgendwelche Medikamente versucht haben überzudosieren. Ich sage immer scherzhaft, aber ist es eigentlich gar nicht lustig. Da gibt es die, die gut recherchiert haben und die, die halt schlecht recherchiert haben. Die meisten recherchieren Gott sei Dank relativ schlecht und kommen dann mit ja, banalen, sag ich jetzt mal, Überdosierungen von Medikamenten, die ihnen nicht gefährlich werden können. Ja, und dann ist eben nur noch die Frage, das abzuklopfen, inwieweit könnte das Probleme machen, inwieweit müssen wir die Jugendlichen vielleicht überwachen für eine gewisse Zeit, weil es vielleicht dann doch die ein oder andere Verschiebung machen kann, und inwieweit können wir die eben direkt an die Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterleiten, um da eben eine Behandlung einzuleiten. Das ist eigentlich so der Hauptjob. Selten kommt es mal vor, dass die tatsächlich, ich sage mal, wie gesagt, gut recherchiert haben und dann auch Mengen eingenommen haben, die wirklich lebensbedrohlich sind, wo wir dann wirklich intensiv medizinisch eingreifen müssen. Kommt aber schon vor. Gott sei Dank nicht so häufig.
Was ich mich nämlich gefragt habe, und eigentlich hast du es ein Stück weit schon beantwortet, also da ist das Leben, was meinetwegen in Gefahr war, weil eben doch eine beträchtliche Menge an was auch immer eingenommen wurde. So, dann habt ihr das Leben gerettet, der Patient ist stabil, und dann habe ich mich gefragt, was kommt dann? Also klar, die Eltern müssen irgendwie benachrichtigt werden, mit denen wird wahrscheinlich gesprochen, und dann wird der Patient nach Hause entlassen, oder geht das immer über eine psychologische Betreuung dann?
Das geht immer über eine psychiatrische Betreuung. Also die gehen eigentlich immer entweder ambulant beim Psychiater vorbei, wenn der Psychiater dann tatsächlich sagt, okay, gut, der ist jetzt nicht mehr akut gefährdet, sich selbst nochmal zu versuchen, das Leben zu nehmen, dann lassen die die auch wieder nach Hause. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Das meistens ist es tatsächlich so, dass die von uns aus dann in eine stationäre Betreuung für eine gewisse Zeit gehen, um da dann eben die akute Suizidalität erstmal ein Stück weit in Griff zu bekommen. Das ist oft nicht ganz so einfach, und wir haben tatsächlich auch immer wieder Jugendliche dabei, die Wiederholungstäter sind und dann nach kurzer Zeit auch wiederkommen.
Ich hatte ein Zitat gelesen, das mich so verunsichert hat, und zwar hier der Sprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Der hat gesagt, in den Jugendpsychiatrien und Kinderpsychiatrien, da findet momentan eine Triage statt. Wer nicht direkt suizidgefährdet ist, sondern nur in Anführungsstrichen eine Depression hat, der kann nicht aufgenommen werden.
Ja, wow. Das haben wir auch relativ häufig momentan. Das ist natürlich nicht immer die Regel, und wir setzen immer alles dran, dass auch den Jugendlichen geholfen wird, die jetzt nicht total akut suizidal sind. Aber das sehen wir momentan auch, dass die so überlastet sind, dass wir teilweise dann als absolut normale Klinik, ja, wir sind keine, wir haben keine Psychosomatik, wir sind keine psychiatrische Klinik, Wir sind eine ganz stinknormale Kinderklinik und trotzdem haben wir oft die Jugendlichen mit schwersten psychiatrischen Störungen dann bei uns stationär liegen, weil die einfach nicht gesund genug sind, um nach Hause zu gehen, die Eltern völlig überlastet sind und das zu Hause nicht klappen würde, aber die Psychiatrie keine Aufnahmekapazität hat und dann müssen wir tatsächlich diese Kinder oder dann, wir machen das, wir müssen nicht, natürlich könnten wir sagen, tja, Pech gehabt, aber das liegt jetzt nicht in unserer Natur. Dann haben wir die oft einfach nächtelang da liegen und versuchen halt mit Mitgefühl und dem bisschen, was wir dann doch können, was Gott sei Dank nicht ganz so wenig ist, den Jugendlichen irgendwie beizustehen und die da durchzubringen durch ihre schwere Zeit. Und da geht es nicht nur um Depressionen, da geht es auch um Angststörungen, Zwangsstörungen. Also da ist die Breite ganz groß. Auch zum Beispiel die Essstörungen haben wir deutlich häufiger bei uns auf Station inzwischen, weil einfach keine Kapazität da ist, weil die wochenlang drauf warten, dass sie einen Therapieplatz bekommen. Und wer halt schon nur noch ganz knapp wiegt, der hat nicht wochenlang Zeit.
Mein Gott.
Jetzt kommen diese jungen Menschen bei euch an und es ist klar, die haben sich, wo auch immer, das ist sowas, was mich auch so umtreibt, wie kommen die an so Zeug? Also ich glaube, bei uns gibt es Aspirin und alles andere kannst du irgendwie an einer Hand abzählen, wofür ich ein Rezept gebraucht habe, was noch im Haus ist. Also vielleicht mal irgendwas Bronchialhusten, ja, wo man so ein Spray hat, wo ich mir denke, da kann ja nicht viel passieren. Wie kommen die an das Zeug, frage ich mich. Aber okay, jetzt werden die bei
das
euch
sind unterschiedliche tatsächlich. Ja? Die kommen, entweder holen sich selbst aus der Apotheke was, aber die meisten würden dann zum Beispiel, also ich muss es genauso ernst nehmen, es ist, also das ist immer so das, was man so verkennt. Selbst wenn ein Jugendlicher einfach nur eine Flasche irgendwelchen Hustensaft trinkt, aber das in suizidaler Absicht tut, so lächerlich das jetzt auch klingen mag, und man dann sagt, naja, komm, da kannst du dir nur wirklich nichts mit tun, dann muss ich trotzdem den Versuch wahnsinnig ernst nehmen, auch wenn die Umsetzung schlecht recherchiert ist.
Jetzt kommen die bei dir an und ein paar Fragen, ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass du die Antwort ja kennst, weil ein paar Fragen müsst ihr ja stellen. Also was hast du genommen, wo hast du das herbekommen? Also oder lasst ihr die einfach erstmal ankommen und hofft drauf, dass sie alleine erzählen, was vorgefallen ist?
Also in der Regel kommen die zu uns und wir wissen schon, was sie genommen haben, weil in der Regel irgendjemand die Tabletten zum Beispiel gefunden hat, die Box, die leere, oder sie haben sich jemandem anvertraut. Die kommen ja seltenst tatsächlich und keiner weiß so wirklich, was passiert ist. Das gibt es, wie gesagt, auch, aber das sind häufig dann die schwierigeren Fälle, die auch wirklich schwerwiegender verlaufen. Meistens kommen sie, weil sie eben irgendjemandem was erzählt haben und derjenige dann gesagt hat, du, das geht so nicht, jetzt kommst du mal mit und wir gehen in die Klinik und wir gucken jetzt mal. Und dementsprechend wissen wir relativ schnell schon, was die genommen haben oder wo das Problem ist, wie die es versucht haben. Und dann geht es für uns so ein bisschen darum abzuklopfen, könnte das eben ein Suizidversuch gewesen sein oder ist das vielleicht was anderes gewesen? Natürlich ist es in den allermeisten Fällen, geht es eher in Richtung Suizidversuch, aber wir dürfen da dann durchaus auch eine erste Einschätzung geben und wir entscheiden dann, ist die Einschätzung jetzt so, dass ich die eben an die Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterleiten muss oder kann ich das verantworten zu sagen, das war eigentlich nichts, das war ein Versehen. Also es gibt auch immer mal Kinder, die aus Versehen irgendwas nehmen, weil sie vielleicht selber Tabletten nehmen müssen und dann irgendwas verwechselt haben oder so. Das ist dann ja kein Suizidversuch und dementsprechend, die müssen dann natürlich nicht weitergeleitet werden.
Ich kenne es aus Gesprächen, weiß ich nicht, die man so aufgeschnappt hat, wenn es irgendwann mal um Selbstmord und Selbstmordversuche ging. Da gibt es ja ganz oft, dass Leute sagen, ja, das ist ja nur ein Hilferuf gewesen, die wollten das ja nicht in echt machen. Wo ich mich immer frage, ja, und das macht es jetzt wo besser? Also,
das ist der menschliche Versuch, das klein zu reden, weil es so dramatisch eigentlich ist, dass man es kaum aushält. Das ist zumindest meine Erklärung dafür. Und natürlich, das ist meistens nur ein Hilferuf. Und die wollten das gar nicht, das stimmt. Aber wenn man auf diesen Hilferuf nicht adäquat reagiert, dann versuchen die das wieder. Und das ist eben das, wo ich sage, da müssen wir auch hinschauen, weil es ist eben so stigmatisiert, das gesamte Thema, dass man sich da kaum traut, hinzugucken. Und ich immer wieder Eltern erlebe, die vor lauter Angst eigentlich dann nicht mehr hinschauen. Und da hatte ich einmal so ein augenöffnendes Erlebnis, wo es ein Patient war, der von mehreren Psychiatern mit einer mittelgradigen Depression diagnostiziert wurde. Und es hieß, er sollte eigentlich für jetzt übergangsweise, bis die Depression besser wird, Medikamente nehmen, Antidepressiva nehmen. Und der Vater war dagegen, weil er hat gesagt, das Kind ist nicht depressiv. Das Kind lacht doch noch. Und ja, gut. Dieses Kind kam zu uns mit einem Suizidversuch und der Vater blieb bei seiner Meinung. Und das sind einfach, das ist so die Problematik. Wir wollen nicht hingucken, weil es so furchtbar ist. Aber weil wir nicht hingucken, verlieren wir dann den einen oder anderen.
Heißt das im Umkehrschluss auch, dass ihr mitunter auch die Eltern mit therapieren müsst?
Ja, also mit diesem Vater bin ich ganz ernsthaft ins Gespräch gegangen. Da bin ich Anwalt des Kindes. Mhm. Das ist zumindest meine Auffassung meines Jobs. Ich bin Kinderärztin und nicht Elternärztin. Und wenn es um die Kids geht, wenn die meine Hilfe brauchen, in welcher Art und Weise auch immer, dann gehe ich mit Eltern auch in die Konfrontation, um die erstmal aufzuwecken. Mhm. Ich bin nicht diejenige, die therapiert. Das ist dann der nächste Schritt, die dann eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es dann, werden die Eltern ja häufig mit eingebunden und es geht dann häufig nur über Familientherapien. Aber natürlich bin ich da in so einem Fall die erste Person, die für das Kind in die Bresche springt und sich da auch in die Nesseln setzt zur Not.
Dieser eine Vater, von dem du jetzt sprachst, ist ja sicherlich eine Ausnahme, hoffe ich zumindest. Wie erlebst du das bei anderen Eltern? Trifft die so einen Suizidversuch ihres eigenen Kindes, trifft die das aus heiterem Himmel oder ist es doch meistens so, dass man was geahnt hat?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das kommt auch wirklich immer total auf die Familienstruktur an. Wie gesagt, das sind ja... Die Suizidversuche passieren selten bei Kindern, die komplett ohne Vorbelastung sind. Das sind meistens Kinder, die tatsächlich vorher schon psychisch auffällig waren und meistens auch irgendwelche psychiatrische Diagnosen mit sich tragen, seien es Depressionen, seien es Angststörungen, seien es Zwangsstörungen. Ja, die Liste ist gar nicht so lang, aber doch ein bisschen länger. Mhm. Und da kommt es ganz drauf an. Manche Eltern sind resigniert, habe ich manchmal so das Gefühl. Die wissen nicht, wie damit weiter umgehen, können irgendwie, kommen auch aus sich selbst nicht raus, was ich total verstehen kann. Das ist eine wahnsinnige, schwierige Situation, das für Eltern auch auszuhalten und da mitzugehen, sich da wirklich aktiv in dieses Stigma auch reinzubegeben, weil was anderes ist es nicht. Wir wünschen uns alle für unsere Kinder, dass unsere Kinder glückliche Erwachsene werden und zwar erfolgreich. Und so eine psychiatrische Erkrankung ist ja sozusagen ein absolutes Gegenteil davon. Das ist ja was wirklich Schwerwiegendes. Damit kommt man nicht so leicht durch im Leben. Und das ist den Eltern bewusst. Und deswegen ist das sind die häufig in so einem Zwiespalt. Und deswegen trifft es die manchmal völlig aus dem Blauen raus. Wobei ich da schon glaube, dass da viel Verdrängung einfach mitspielt. Die menschliche Psyche ist einfach manchmal unergründlich.
Ja, man unterstellt ja auch erstmal allen Eltern, dass sie ihre Kinder von Herzen lieben. Also du wirst leider auch andere Erfahrungen machen, aber in meiner kleinen, heilen Welt gehe ich ja immer davon aus, dass Eltern erstmal das Beste für ihr Kind wollen. Das würde ich selbst diesem Vater ein Stück weit unterstellen, dass er es gut gemeint hat, dass er auf dem Holzweg war. Da bin ich dir unfassbar dankbar, dass du den so auf den Pott gesetzt hast und hoffe sehr, dass es von deiner Sorte ganz, ganz viele gibt, weil genau darum geht's. Das ist ja aus welchen Gründen auch immer ein ganz lautes Hilf mir. Und wenn du das abtust mit, ach komm, der lacht doch noch, wem ist denn damit geholfen? Dir doch selber auch nicht.
Jetzt ist es ja so, wenn man sich so die Liste der Symptome anguckt, die auf eine Depression bei Kindern und Jugendlichen hindeuten könnten. Ich habe mir diese Liste angeguckt und habe so gedacht, wow, das ist wirklich eine riesenlange Liste. Mhm. Und ich würde jetzt mal behaupten, jede Familie könnte zumindest ein Symptom bei sich vielleicht irgendwie vermuten oder feststellen. Da geht es ja auch immer um eine Ausprägung. Also wenn ich da lese, Schlafstörungen, ja. Also mein Sohn hat während der ganzen Corona-Zeit nicht gut geschlafen, ist ultra spät ins Bett gekommen, teilweise auch nur im Elternbett zur Ruhe gekommen. Und dann ich will es jetzt gar nicht auf mich beziehen, aber ich will damit nur sagen, merken Eltern, also sind die Zeichen so eindeutig, dass man es merken kann? Oder muss man sich wirklich mit so einer Checkliste mal hinsetzen und überlegen, wow, trifft das auch auf uns zu? Weil das ist so das, was ich mich frage, könnte ich es übersehen?
Da sagst du was ganz, ganz Wahres. Was allerdings meistens eher den Medizinern passiert, weil wir eben diese ganzen Listen im Kopf haben, ja, so diese Medizinerkrankheit zu vergleichen. Was ich so in meiner Zeit jetzt langsam so rausgefunden habe, ist, dass das Bauchgefühl der Eltern extrem gut ist. Es gibt niemanden, der sein Kind so gut kennt wie die eigenen Eltern. Und wenn die Eltern nur aufs Bauchgefühl hören und das nicht abtun, dann sind sie da meistens auf dem richtigen Weg, egal um was es geht. Und wenn ich das Gefühl habe, meinem Kind geht's gut, das hat ein bisschen Schlafstörungen, ja, die Situation, ich finde es angemessen der Situation für mein Kind momentan, dann denke ich, ist es in Ordnung. Wenn ich aber irgendwie mich ein Gefühl beschleicht, meinem Kind geht's nicht gut, dann sollte man sich dann doch mal mit dem Kinderarzt zusammensetzen und das einfach mal besprechen. Es muss ja keiner die Diagnose stellen, sondern man muss nur zum Kinderarzt gehen, wenn man das Gefühl hat, da könnte vielleicht doch was sein.
Das ist ja auch immer die erste Anlaufstation, auch wenn vielleicht hinterher ein Kinderpsychologe vonnöten ist, aber der Kinderarzt ist ja die erste Anlaufstation im Prinzip, ne?
Genau, und gerade weil du sagst, gerade in der Corona-Zeit mit den Schlafstörungen aufgetreten, man muss auch immer sagen, dass jetzt in den letzten Umfragen tatsächlich bei den Jugendlichen inzwischen 65% der Jugendlichen angeben, dass Corona ihnen schwer zu schaffen macht. Und deswegen, also und da zählen solche Sachen mit rein und deswegen wundert es mich nicht, also mehr als jedes zweite Kind Jugendlicher fühlt sich belastet und zeigt dementsprechend natürlich dann auch in Anführungsstrichen Symptome. Das ist ja völlig normal. Wenn wir völlig gestresst sind, zeigen wir auch Symptome.
Wie viel erfährst du vom Davor und Danach? Also du bekommst diesen jungen Menschen und du gibst ihn irgendwann weiter. Wie viel von diesem Weg kannst du mitnehmen?
Kommt ein bisschen drauf an. Es gibt manche, die öfter bei uns aufschlagen, auch aus unterschiedlichen Gründen. Da kriegt man ein bisschen mehr von mit. Allerdings ist das dann eher ein bisschen die traurige Geschichte, weil wer öfter aufschlägt, der hat sein Problem halt nicht gelöst. Und da drücken wir dann jedes Mal die Daumen, dass die Pubertät bitte aufhört, bevor demjenigen was passiert. Und bei ganz vielen ist es allerdings so, dass wir die weiterleiten und dann nichts mehr mitkriegen von denen. Und das ist so ein bisschen ein schwarzes Loch, in dem die verschwinden. Aber das gehört mit zu unserem Job. Das ist einfach so.
Ich hatte nämlich, und das war meine Frage, die ich hatte und die geht so in diese Richtung mit rein. Ich hatte gelesen, dass gerade bei Jugendlichen Depressionen auch oft was Temporäres sind. Ne? Also dass irgendwie, weiß ich nicht, bei den meisten sogar nach 3 Monaten schon eine Besserung eintritt. Heißt das dann, wenn bei einem Jugendlichen eine Depression auftritt, und nach 3 Monaten ist alles wieder gut, dann muss man sich auch nicht weiter drum kümmern, dann kann man das abhaken unter, ist halt Pubertät, war halt jetzt Kacke, aber jetzt ist wieder gut?
Jein, ich würde es immer weiter beobachten. Mhm. Ja, ich würde immer gucken, aber natürlich ich würde nicht sagen, Depressionen selber treten unbedingt bei den Jugendlichen häufig auf. Natürlich ist es eine häufige Diagnostik bzw. Diagnose, die die Jugendlichen haben, aber es ist eher so, dass die Symptome einer Depression der Symptome einer Pubertät sehr ähnlich sind. Ja, also gerade die Gereiztheit, die Schlafstörungen, da braucht man keine Depression als Jugendlicher und hat das trotzdem. Das macht noch keine Depression aus. Deswegen ist eine Depression immer was sehr altersspezifisch verglichen werden muss und das ist wirklich was in die absoluten Profihände gehört, deswegen, weil es nicht so einfach zu trennen ist von der normalen Pubertät und eben
ja, die normale Pubertät versus eben dann wirklich eine Depression. Das ist nicht so einfach. Das traue ich mir persönlich zum Beispiel auch nicht zu. Ich habe so ein Bauchgefühl, wenn ich mir die Jugendlichen so angucke. Ich habe so eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Ich habe auch so ein bisschen einfach ein Bauchgefühl, wenn mir Eltern gewisse Dinge erzählen, dass ich sage, oh, das hört sich jetzt aber dann doch ein bisschen viel an. Das hört sich nicht mehr ganz normal an, aber ich würde mir niemals anmaßen, die Unterscheidung zu tatsächlich zu stellen. Da habe ich einfach nicht die Expertise zu.
Ja, und wenn du das als Ärztin schon sagst, ist es wahrscheinlich auch für Eltern umso schwieriger, ne? Aber du hattest das Bauchgefühl angesprochen. Vielleicht, das ist ja generell so ein Ding, da sollten wir, glaube ich, alle mehr drauf hören immer, ne? So.
Also ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich nach unserem Gespräch mit so einem guten Gefühl den nächsten Jahren entgegenblicke, weil das, was du gesagt hast, das sitzt jetzt ganz tief bei mir, zu sagen, die Gesamtheit des Kindes, also ähnlich wie man das ja im Kleinkindalter macht bei, gehen wir zum Kinderarzt oder nicht, ist es nur ein kurzer Infekt oder ist es was Schlimmeres, guckt ja halt die Gesamtkonstitution an, 38 Fieber heißt noch nicht, dass das Kind schwer krank ist, kann auch sein, es fiebert ein bisschen, aber spielt noch fröhlich, dass das für den Fall auch wieder gilt. Guck dir das Gesamte an und wenn dein Bauchgefühl irgendwie klingelt, dann frag doch mal jemand, der sich damit auskennt. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Weg. Und weil, was mir so Angst macht, ist, ja, ich habe gelesen, erst ab einem gewissen Alter steigt es eben an mit der Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen. Und du sagtest ja eben auch, lass diese Pubertät vorbei sein, damit sie wieder in Spur kommen, in der Hoffnung. Trotzdem sage ich mir ja, die Grundsteine dafür, was da passiert, die werden ja viel früher gelegt. Das ist ja nicht, dass ich 13 Jahre den Himmel auf Erden habe und das fröhlichste, ausgeglichenste Kind und zwei Wochen später passiert so etwas. Sondern dieser Weg dahin, der ist ja so schleichend. So wie sie schleichend wachsen, so ist ja auch irgendwie das so schleichend. Und da irgendwie am Ball zu bleiben und da den Blick drauf zu haben, das gibt mir jetzt ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich zugeben.
Vielleicht können wir das sogar noch weiter drehen mit diesem guten Gefühl, denn du sagst, du hast dieses Vorher-Nachher-Bild gesehen, weil du eben in Elternzeit warst, dass Corona da wirklich wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, was diese psychologischen Ernstfälle bei Kindern angeht. Jetzt haben wir gerade den Sommer und der ist erfahrungsgemäß ja, ne, man ist so ein bisschen im ruhigeren Fahrwasser. Wir dürfen auch mehr, was jetzt Corona-Maßnahmen angeht. Der Herbst wird kommen, da gibt es einige, die sagen, oh, da werden wir eine fette vierte Welle nochmal kriegen unter den Ungeimpften. Das wären dann die Kinder. Das heißt, es wird wieder in den Schulen vielleicht auch zu Einschränkungen und vor allen Dingen auch im Privatleben der Kinder zu enormen Einschränkungen kommen. Also wir sind wieder vielleicht, ich will das ja auch nicht um Gottes Willen den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht haben wir so etwas wie eine Lockdown-ähnliche Situation wieder im Herbst. Gibt es irgendwas, was Eltern vorbeugend tun können? Gibt es irgendwie so etwas wie einen Schutzschirm, den wir aufspannen können? Gibt es da aus deiner Sicht irgendwelche Tipps oder ein, ich weiß es nicht, irgendwas, was man tun kann?
Puh, das ist schwierig. Aber ich glaube, das A und O ist, den Kindern zuhören. Und auch wenn es manchmal echt schwer fällt und auch mir fällt es schwer, wirklich jedes Mal zuzuhören, aber die Kinder erzählen es einem ja dann doch meistens, zumindest noch die Kleineren. Bei den Pubertären ist es natürlich so, die erzählen weniger und trotzdem geben die Hinweise. Und da einfach zuhören, da sein, Familienstruktur geben, ist scheiße in der Pubertät, verstehe ich, sorry für das Wort, aber die wollen natürlich nicht in der Familie sein, die wollen flügge werden, die wollen raus, die wollen sich abgrenzen. Aber ich glaube, das Einzige, was wir da tun können, wenn das alles nicht geht, ist dann eben einfach da sein und den Halt geben und zuhören. Mhm. Weil was anderes können wir, glaube ich, nicht tun. Wir müssen da irgendwie durch und das eben aber auch nicht abtun und nicht sagen, ja, komm, dir geht's jetzt gerade nicht so gut, aber Corona geht vorbei. Mhm. Das hilft in dem Moment natürlich nicht, sondern da muss man sich wirklich hinsetzen und sagen, ja, verstehe ich, bin ich voll bei dir, ist einfach nicht schön gerade. Was können wir tun? Wie können wir was verbessern, dass es dir besser geht?
Dieses Ernst nehmen, ne?
Genau. Und das einfach auch in jedem Alter. Also ich sage auch immer zu meinen Mamas und Papas, nehmt den Zweijährigen ernst. Der sagt euch, was er braucht. Nehmt das Neugeborene ernst. Einfach die Kinder ernst nehmen. Das sind kleine Kinder. Irgendwann werden sie größer und trotzdem sind es vollständige Menschen und man muss sie ernst nehmen. Man muss ihn nicht alles durchgehen lassen, aber man muss sie ernst nehmen.
Ja, das wünsche ich mir auch, dass man ja nicht in der falschen Minute sagt, da habe ich jetzt gerade keinen Kopf für, ne? Sondern dass man da immer ansprechbar bleibt. Und ich glaube, das versuchen wir ja auch alle. Es ist wirklich ein so hartes und schweres Thema. Gibt es gesellschaftlich, denn ich sage mal an den Umständen, dass mehr Personal eingestellt werden muss, dass da mehr gefördert werden muss, daran werden wir jetzt hier in unserer kleinen Welt nichts ändern können. Aber gibt es von uns als Gesellschaft etwas, was wir vielleicht im Kleinen verändern können, um es leichter zu machen?
Ich glaube, was wir im Kleinen verändern können, ist, wenn wir alle mit unseren Kindern auch über sowas sprechen. Weil wenn meine Kinder jetzt nicht direkt betroffen sind, dann kann es durchaus sein, dass meine Kinder mit jemandem in Kontakt kommen, die von sowas betroffen wären oder sein könnten. Und die dann eben Kinder unter Kinder, Jugendliche unter Jugendliche auch dementsprechende Stütze sein kann. Wenn wir mit unseren Kindern auch über solche Themen mal sprechen, altersgerecht und dementsprechend natürlich mal mehr, mal weniger detailliert. Aber wenn wir unsere Kinder praktisch aufklären, dann können unsere Kinder für sich selber zum einen erkennen, ah, okay, das könnte jetzt in die Richtung bei mir gehen, mir geht's nicht so gut, vielleicht brauche ich Hilfe. Zum anderen entstigmatisiert es, weil die Jugendlichen untereinander vielleicht auch einfach anders miteinander umgehen. Und es gibt auch immer wieder soziale Kinder zwischendrin, die da vielleicht auch tatsächlich eine Hilfestellung geben können und vielleicht im richtigen Moment die Reißleine für einen guten Kumpel ziehen können. Es ist natürlich, das ist jetzt auch kein absoluter Garant, aber zumindest erkläre ich mir meine Welt so ein bisschen schön, dass wenn ich meine Kinder versuche, möglichst zu wappnen und verbal zu wappnen, dass die dann im richtigen Moment auch eingreifen können.
Und es geht so ein bisschen auch in diese Richtung, was du auch gesagt hast mit der Entstigmatisierung, dass man irgendwann nicht mehr vertuschen muss, dass man eine Psychotherapie macht, weil es einem aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht und man da was ändern möchte und dass das im Prinzip wahrgenommen wird wie, hey, ich habe mir gerade den Arm gebrochen, deswegen trage ich jetzt einen Gips. Dass das genauso normal und ja, wenig schambehaftet sein kann.
Genau, und dass das nicht immer das auffällige Kind, also ganz im Ernst, passiert mir auch, aber die meisten werden beim auffälligen Kind erstmal denken, oh, was ist das für ein Elternhaus?
Ja.
Da müssen wir weg von. Da müssen wir ganz, ganz dringend weg von.
Ja.
Es liegt nicht an der alleinerziehenden Mutter, es liegt nicht an den getrennten Eltern und es liegt sicherlich nicht am Migrationshintergrund. Das sind oft viel, viel, viele andere Dinge, die noch dazukommen.
Ja. Aber das, was du sagst, ist jetzt nicht nur bei Suizid oder wirklich schwersten Depressionen bei Kindern wichtig, sondern ich habe eine sehr gute Freundin, die hat 2 Kinder. Das ältere davon läuft wie auf Schienen, ne? Also alles wunderbar, alles super, das wohlerzogenste, liebste Kind. Der zweite, der kam auf die Welt und der hat mit Schreien, und zwar wirklich per Definition im Schreikind, hat er sofort klargemacht, nö, also ich bin null kompatibel und passe mich nicht an. Und er ist mittlerweile in der Grundschule angekommen und er hat jetzt, ich sage endlich deswegen, weil die haben jahrelang, die haben mit dem alles gemacht, ja, die waren auch beim Kinderpsychologen sonst wo und sie haben jetzt immerhin mal eine Diagnose, die lautet ADS und in einer so schweren Form, dass er auch jetzt schon Medikinet, also ein Medikament bekommt, das ihm ein bisschen besser hilft, fokussiert zu bleiben und sonst was. Was ich eigentlich sagen will mit dieser Geschichte ist, dass meine Freundin sich immer so schämt, dass egal, ob es im Kindergarten war oder in der Schule, die anderen Eltern gucken, man hat immer dieses unangepasste Kind, das wirklich laut ist und auch viel schreit und auffällig ist. Und sie sagt immer, wenn ich den Großen nicht hätte, um zu sagen, hier, guck mal, wir können auch anders, ne? Der ist gut geraten. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich kenne diese Scham. Ich kenne das von ihr und das ist auch nicht okay, weil die sind das Gegenteil von einem prekären Elternhaus. Das sind absolut sich kümmernde, geduldige, tolle Eltern. Ja, und trotzdem haben die halt ein Kind, was auf den ersten Blick, wo du sagen kannst, wow, was ein schlecht erzogenes Kind. Ne? Also klar, wenn man die nicht kennt, denkt man das dann vielleicht.
Genau, und das liegt uns, also es ist zumindest meine Erfahrung, es liegt dann häufig auch schnell mal auf den Lippen.
Ja.
Dass man das dann auch thematisiert und dann wird sich dann doch irgendwie das Maul zerrissen. Und das ist gerade eben, also das tut uns allen in keinster Form gut und bei manchen Themen kann das halt wirklich richtig, richtig böse sein.
Mhm. Ich bin froh, dass wir das heute miteinander getan haben, dass wir laut darüber gesprochen haben, dass es Depressionen, Suizide und alles, was dazugehört, auch bei Kindern und Jugendlichen gibt. Dass wir unsere Kinder an die Hand nehmen müssen, ihnen zu erklären, dass es diese Dinge gibt und dass es da Hilfe gibt und dass wir immer für sie da sind, selbst wenn sie die ekligsten, nervigsten Pubertiere sind. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Inka, dass du uns da mitgenommen hast. Und frag mich, ich weiß, du hast wenig Zeit, weil du hast ja 2 Fulltime-Jobs. Aber wenn wir noch so Fragen hätten, wir hätten ja jetzt eine ganz tolle Kinderärztin an der Hand. Dürfen wir uns doch bestimmt nochmal melden.
Naja, natürlich.
Ich wünsche dir, dass du weiterhin so fröhlich und so offen bleibst, dich für deine Kinder einsetzt und zwar für alle deine Kinder beruflich und privat. Und das war ja wirklich augenöffnend heute. Vielen, vielen Dank.
Danke dafür, liebe Inka.
Ich danke euch, dass ich hier dabei sein durfte und dass ich darüber mal mit euch sprechen durfte, weil mir das so wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute das einfach mitkriegen und dass die Leute davon wissen. Also bitte auch an alle, die es gehört haben, weitererzählen. Wir müssen da einfach zusammenhalten unter Eltern. Das ist so wahnsinnig wichtig.
Ja. Ja. Tausend Dank und für dich alles Gute, ja?
Ja, danke schön.
Halt, halt, stopp! Wir wollten doch noch unsere Liebesgeschichte erzählen.
Ach ja.
Weil sie einfach zu schön ist. Und das Spannendste ist ja jetzt, wir haben ja im Vorfeld schon festgestellt, dass wir vermutlich einen anderen Zeitpunkt jeweils haben, wo wir denken, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben, ne?
Ich bin so gespannt. Also vielen, vielen Dank nochmal. Die Frage kam ja von euch im Zuge unserer 100. Folge, 100 Fragen zur 100. Sendung. Ja, und jetzt bin ich gespannt, Vreni.
Soll ich
anfangen? Was ist denn der erste Moment, an den du dich erinnerst?
Es war 2006 und es war im Oktober. Und ich habe gerade für unseren gemeinsamen Radiosender quasi mein Vorstellungsgespräch gemacht. Und bei Radiomoderatoren gehört dazu eben auch, dass man nicht nur irgendwie nett im Büro sitzt und plaudert, sondern dass man mal so eine Probesendung macht. Und die ist natürlich nicht direkt zur Primetime, tagsüber bei Tageslicht, sondern diese neuen, die sich vorstellen, die steckt man dann erstmal in die Nacht. Also habe ich von Mitternacht bis 5 Uhr morgens eine Sendung gemacht, eine Probesendung. Und ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass mir derart der Stift gegangen ist. Ich war nervös. Ich glaube, ich habe nicht vor Nervosität gekotzt, obwohl das auch mir ähnlich sehen würde, weil ich bin so jemand. Aber ich war ultra aufgeregt. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist dann ein riesiges Studio, das quasi so groß ist wie ein Raumschiff mit 8 Milliarden Reglern und die kennt man ja alle noch gar nicht und die Technik ist einem nicht vertraut und dann muss man noch reden. Ja, es war eine aufregende Nacht für mich und ich hatte technisch ein paar Fragen, aber es war natürlich niemand da, den ich hätte fragen können. Und die erste Person, die am nächsten Morgen dann den Sender betreten hat, das muss so gegen, weiß ich nicht, 4 Uhr irgendwas gewesen sein, das warst du, Sabrina. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, da kommt mein rettender Engel. Da kommt diese nette Kollegin und die spreche ich jetzt einfach an. Und oh mein Gott, war die nett, die ist sofort zu mir ins Studio gekommen, obwohl die morgens sicherlich noch kein Wort mit irgendwem gewechselt hatte, weil es war 4 Uhr irgendwas. Und du bist sofort mit mir ins Studio gekommen und hast mir gesagt, ja, das geht so und so, da musst du hier den und den drücken und dann kannst du den einfach rauslöschen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und sie hat mir ganz einfach eben die Lösung gezeigt für mein Problem. Und ich wusste, das war Liebe auf den ersten Blick. Die ist einfach toll. Die ist nett, die ist sympathisch, die ist unkompliziert. Und um 4 Uhr morgens kann ich dich schon um einen Gefallen bitten.
Oh Gott, und ich habe Angst, dass du jetzt unsere Freundschaft beendest, wenn ich dir sage, ich kann mich nicht mal erinnern.
Unfassbar geil, ja.
Mein erster Moment, wo ich mich erinnere, und das muss ja im Zweifelsfall danach gewesen sein, ich weiß auch nicht, ob das Büro schon aussah, wie es aussah, aber woran ich mich erinnere ist, ich sitze mit dem Rücken zur Redaktion und ich meine, Uschi hatte ich damals rumgeführt.
Oh Gott.
Oder Jacqueline. Das waren unsere beiden Mädels, die quasi die Neuankömmlinge mal durch die Redaktion geführt haben, kurz erklärt haben, wer ist wer. Du hast dann irgendwie 40 Namen gehört und hast keine Ahnung am Ende dieses Rundgangs, wer ist und durch welche Tür man nochmal zur Toilette kommt.
Ja.
Und es gibt bei uns auch eine Tür, die führt durch einen Kleiderschrank. Ich will nicht wissen, wie oft neue Kollegen versucht haben, die Schränke beiseite zu schieben, um die Tür wieder zu finden. Also ich erinnere mich, du wurdest durch die Redaktion geführt.
Und ich drehte mich um und es hieß, ach ja, hier und das ist Sabrina und das ist unsere neue Kollegin Verena Kortmann. Und ich drehte mich um und du strahltest mich an und du warst bunt. Und das ist immer das, was ich erzähle. Ich bin gar nicht so esoterisch angehaucht. Aber wenn es etwas wie eine Aura gibt, dann hatte Verena die unfassbarste, die ich jemals gesehen habe.
Nein!
Es war ein unfassbarer Regenbogen, der von dir ausging. Alles glitzerte und glimmerte. Und in meiner Erinnerung, ich meine, es sind 15 Jahre um, wird es natürlich immer größer. Ne? Also es ist, mittlerweile hat quasi die ganze Redaktion geleuchtet.
Oh Gott!
Und ich gucke die an und denke mir so, oh Gott, ich bin verliebt. Das war so in dem Moment war klar, das ist meine. Und dann haben wir nur zwei Sätze gewechselt und dann bist du relativ schnell ausgefallen nach ein paar Wochen, weil dein Vater diesen Unfall hatte.
Ja.
Und da hat die Kollegin mich damals angefragt, ob ich dich vertreten kann und hat die Begründung mit in diese E-Mail geschrieben. Und ich habe mich so furchtbar darüber aufgeregt, weil ich gedacht habe, die kennt mich gar nicht und ich kenne sie doch noch gar nicht. Und ich weiß jetzt schon so etwas Intimes über sie, obwohl ich das gar nicht wissen darf. Und ich habe mich da furchtbar drüber geärgert und hatte dir das dann auch mitgeteilt, als du wieder da warst. Und das war ein totaler Schreckmoment, als wir uns gesehen haben, weil deine ganze bunte Aura auf einmal furchtbar grau war. Du warst so ein Häufchen deiner selbst. Und damit war meine Liebe noch mehr gewachsen. Also wir hatten uns in der Zwischenzeit ja schon kennengelernt und ein bisschen angefreundet und so weiter. Aber dass ich gedacht habe, das holen wir zurück. Das kommt wieder. Und heute ist es wieder da.
Vielleicht nicht ganz, weil irgendwas ist damals in mir gestorben auch. Aber ach, das hast du so schön gesagt. Jetzt muss ich natürlich wieder heulen.
Aber das ist wirklich meine erste Erinnerung an dich. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und dann habe ich dich ja sofort vollgequatscht, als du sagtest, ja, Hannover, naja. Und ich sagte, ja, falsche Jahreszeit und so.
Ja, war's auch.
Du musst einfach mal die schönen Ecken sehen. Ja, ich habe bei mir nur eine Straße. Ja, du hast doch ein Fahrrad. Ja, habe ich. Ja, dann hole ich dich mal ab und dann fahren wir wohin. Och, und dann sind wir in die Pampa gefahren.
Und vorher sind wir an die Tankstelle gefahren und haben Alkopops eingekauft. Das weiß
genau,
ich noch.
Genau, das war noch voll angesagt, bevor die böse wurden. Und dann sind wir mit einem Körbchen voll, du hattest ja dieses wahnsinnig schöne Fahrradkörbchen.
Ja, dieses Holland.
Körbchen voll auf eine riesige Wiese gefahren mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann. Und haben uns da auf eine Decke gehauen und hatten so schnell einen Sitzen,
ja,
dass wir nur noch gekichert haben und irgendwann stellen wir beide fest, wir müssen mal auf Toilette.
Wir müssen ganz dringend zusammen in die Büsche.
Mhm. Aber hier ist weit und breit nichts. Und dann sind wir kichernd in die Büsche und ab dem Tag war klar, wir beide forever ever.
Das ist was fürs Leben.
Das ist was fürs Leben. Wenn man zusammen in die Büsche gegangen ist, Mädels, das wisst ihr, oder? Wer zusammen betrunken in den Büschen war, der ist für immer,
ja,
immer.
Ja, ja. Lustigerweise muss ich nur einmal anfügen an die Situation, dass ich in der Redaktion vorgestellt wurde und vor dir stand. An die kann ich mich nicht erinnern.
Das ist
ja
sehr
völlig bescheuert, echt. Ja, ach, wie
das
schön.
Tolle ist, dass wir in den letzten 15 Jahren wirklich unglaublich viele neue Erinnerungen geschaffen haben. Und zwar, ja, sicherlich auch ein paar harte, aber vor allem unglaublich viele schöne. Und auch die wir durchgestanden haben, die Sachen, die haben uns ja eigentlich nur viel, viel enger zusammengebracht.
Ja. Ach, wie schön. Und ich möchte einfach mit diesem Gedanken jetzt rausgehen. Wir beide, wir strahlen immer wie ein Regenbogen, wenn wir zusammen sind.
Wir wollen auf euch abstrahlen. Fühlt euch geknutscht, geherzt, gedrückt. Wir hoffen, ihr habt gerade eine schöne Ferien- und Sommerzeit und könnt euch und die Zeit genießen.
Bis dann, ihr Lieben.
Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.